Rock rockt Graz und bekommt das Siegerleihball. Dudes reitet die Welle weiter, Springer vermöbelt Neimen und Titelverteidiger Schindler steht im Viertelfinale. Wir gehen rein in die Analyse dieses European Tour Wochenendes in Österreich.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Checkout. Das ist der Sport1 Darts Podcast. Wir melden uns nach dem 6. European Tour Event dieser Spielzeit. Dem einzigen in Österreich, in Graz wurde gespielt. Am Ende hat Josh Rock das ganze Ding gezogen und zeigt damit, dass es sich lohnt, auch als Premier League Spieler diese Turniere mitzuspielen. Auch das wird eines der Themen sein heute. Ich freue mich darauf, natürlich mal wieder nicht alleine hier zu sein. Ich bin Kevin Schulte und grüße meinen wunderbaren Podcast-Kollegen Micha Wattenberg. Hi.
Ja, hi Kevin. Ich freue mich natürlich auch wieder einmal mit dir in dieser neuen Woche diese neue Folge begehen zu können. Ich bin gespannt, über was wir sprechen werden. Wir haben wieder einmal in 2026 jetzt einen neuen Sieger auf der Agenda stehen. Dem einen oder anderen gefällt es nicht so sehr. Ich glaube, uns beiden gefällt das Ganze schon durch die Abwechslung, die jetzt doch so ein bisschen gegeben ist bei den Turnieren auf der Pro Tour und dadurch einfach so ein bisschen mehr Variabilität reinbringt und ein paar mehr Themen über die man sprechen kann. Aber am Ende des Tages bleibt Josh Rock wirklich ein sehr verdienter Sieger hier in Graz, auch wenn er diesen einen Turniersiegermoment überstehen musste.
Ja, und darüber werden wir gleich sprechen. Das werden wir alles aufrollen. An der Stelle das übliche Housekeeping für 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer bekommt ihr jede Woche zwei Folgen von Checkout. Würdet da dann auch in dieser Woche wieder in den Genuss kommen einer Premier League Analyse. Diesmal sogar noch ein bisschen garniert natürlich mit den aktuellsten Eindrücken der Players Championship Turniere. Die finden in dieser Woche ja bekanntlich am Dienstag und Mittwoch statt. In der Folgenbeschreibung findet ihr den Link zu Patreon. Genauso wie die Links zu unseren Social-Media-Kanälen und zum Sport1 Darts Newsletter. Und damit würde ich dann jetzt auch quasi den Ball aufnehmen, über den Turniersiegermoment sprechen wollen. Bevor wir das machen, vielleicht noch die Info, es war jetzt wirklich ein Turnier, nicht der namenlosen, aber die ganz großen Namen haben wirklich fast alle gefehlt. Littler, Humphreys, Price, Bunting, Clayton waren alle nicht am Start, sodass am Ende nur drei Premier League-Spieler mit Michael van Gerven, Gian van Veen und eben Josh Rock überhaupt die Reise angetreten sind nach Österreich und einer von ihnen hat es gewonnen, Josh Rock.
Ja, und das auch vollkommen verdient. Es ist sein erster Titel in diesem Jahr in 2026. Es ist auf seine Karriere gesehen der zweite Titel auf der European Tour und Josh Rock, der ist jetzt die neue Nummer 1 nach 6 Turnieren im Race für Dortmund für die EDC. Und wenn man jetzt einfach mal nur so auf die Fakten schaut, ne, man ist immer so ein bisschen gebiased durch die Premier League, in der sich Josh Rock zu Beginn etwas schwerer getan hatte, dann diesen Wahnsinnsmoment vom heimischen Publikum hatte mit seinem neuen Data gegen Gian van Veen und man hat immer so ein bisschen vor Augen, ja, Josh Rock, Achter in der Premier League, aktuell läuft's nicht so gut. Wenn man rein faktuell hier auf das Jahr schaut, ist das Ganze gar nicht so verkehrt. WM-Achtelfinale, World Masters Viertelfinale, UK Open Halbfinale, jetzt noch ein Titel auf der European Tour, wie ich es gesagt habe, Nummer 1 im Race für Dortmund nach 6 Turnieren, die gespielt wurden. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt.
Man muss auch jetzt einfach mal die Jahresorder of Merit hier sich anschauen und dann fällt auch auf, Josh Rock jetzt durch den Sieg auf Rang 6, Kevin Dudes, sein Finalgegner war die 9, also es war jetzt auch kein Überraschungsfinale, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ja, und Josh Rock, was natürlich wirklich wichtig ist, dass diese herbe Niederlagenserie in seiner Debütsaison bei der Premier League jetzt nicht dafür gesorgt hat, dass er irgendwie nachhaltig geschwächt ist. Im Gegenteil, er hat dann seine paar Spiele gewonnen und hat jetzt eben offensichtlich, anders als andere Debütanten in der Vergangenheit in der Premier League, jetzt nicht zu viel negative Energie mitgenommen und scheint jetzt wieder ja so einen ordentlichen Kickstart-Moment kreiert zu haben durch dann seine paar Erfolge in den ersten Runden, die es in der Zwischenphase der Premier League von Nacht 9 an oder so ja zumindest gab. Also zuletzt hat er auch immer alles verloren, aber er ist jetzt auch einfach so positiv es geht, damit umgegangen, hatte ich das Gefühl. Und das scheint auch ein Schlüssel zu sein, damit er jetzt diese Erfolge hat erringen können.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man das nicht zu sehr an sich ranlässt und sich nicht selbst darüber zu sehr definiert, wie es jetzt in diesem Haifischbecken Premier League läuft, Nacht ein, Nacht aus, was dann doch auch immer sehr repetitiv ist. Und ja, ich sag mal, dass man das einfach so ein bisschen unabhängig davon macht eben und trotzdem ganz normal im Brot- und Buttergeschäft seine Leistung bringt. Und das hat er hier jetzt eben gemacht und das auch wirklich verdient gemacht. Am Ende gewinnt er das Finale mit 8-6 gegen Kevin Dutz. Es war ein hochklassiges Finale, beide bei über 101 Punkten im Schnitt. Sehr eng beieinander vom Schnitt, muss man auch sagen. Also weichen hier nicht mal einen halben Average-Punkt voneinander ab. Und es war auch eine Partie, die Spektakuläres zu bieten hatte, ne? Also wir hatten ein tolles Scoring, wir hatten viele Maxima in dieser Partie und wir hatten auch drei Bullfinishes, unter anderem den Big Fish, die 170 Punkte von Josh Rock.
Ja, zum zwischenzeitlichen 4-3. Davor gab es aber auch schon so ein paar interessante Momente, sag ich mal. In Leg Nummer 3 Kevin Dutz, der auf Doppel so stark gespielt hat an diesem Wochenende, gerade jetzt auch in dem Match gegen Rob Cross im Halbfinale über 50%, glaube ich, auf die Doppel gespielt hat und dann auch gut reinkam gegen Josh Rock. Im dritten Leg lässt er 6 Darts liegen zur eigentlich sicheren 2-1 Führung. Rock gelingt das Break, kassiert dann aber das Rebreak von Kevin Dutz und der setzt da drauf einen 11-Darter zum 3-2. Also es war wirklich ein hochklassiges Endspiel, du hast es gesagt, und dann Josh Rock eben mit diesem Highlight, der abermals die Partie dann dreht zum 4-3 in Leg Nummer 7. Danach hätte Rock dann vielleicht auch davon ziehen können, aber Dutz hat dann auch entscheidende Momente mitgenommen, hat sich so immer drin gehalten in dem Spiel und hat ja dann seinerseits nach dem 6-6 eigentlich alle Trümpfe in seiner Hand gehabt.
Ja, er hatte die Trümpfe in seiner Hand, verpasst dann diesen einen Dart hauchzart auf Tops für seine erneute Führung, die er sich dann hätte aufbauen können. Also hatte sich ja bei diesen 80 Punkten mit den ersten beiden Darts schon wirklich so ein bisschen den Weg zugemacht und setzt dann den letzten Dart am Draht hauchzart darunter. Josh Rock, der kann das Ganze ausnutzen, der breakt quasi nochmal zurück und im 14. und letzten Leg der Partie checkt er 60 Punkte dann zum Match und zum Titel. Der erste Matchstart sitzt. Dutz, der wartet bei 28 Punkten Rest für ein potenzielles Break und dann Anwurf im möglichen Decider. Also da war ordentlich Druck drauf und dann hast du natürlich auch gesehen, was das Josh Rock bedeutet hat und was dann auch für eine gewisse Last von ihm abgefallen ist. Und ich glaube, dass es für ihn auch sehr wichtig war, diesen Titel eben jetzt zu holen im Jahr.
Bei Kevin Dutz, auch auf ihn zu blicken, muss man ja sagen, mit dem 6-6 im Rücken war es dann, ich will nicht sagen fahrlässig, aber du hast gemerkt, es gibt so dieses eine Window of Opportunities, würde man sagen, ne? Also dieses eine Fenster der Möglichkeit, das muss er nutzen. Hätte er das genutzt, dann hätte er vielleicht hier dieses Spiel gewinnen können. Aber ja, gegen so einen Klassemann, der natürlich in solchen Partien dann schon auch mehr Erfahrung besitzt, ist es dann letztendlich folgerichtig, dass er dann nicht noch eine weitere Chance kassiert. Also es war mir eigentlich klar, dass Rock dann mit dem weiteren Break im Rücken sich das dann auch nicht mehr nehmen lassen würde.
Also ich gehe so weit mit, dass ich sage, es war diese eine Möglichkeit oder dieses Möglichkeitsfenster, wie du so schön gesagt hast. Aber ich weiß nicht, ob es unbedingt fahrlässig war. Ich meine, es war eine sehr hochklassige Partie, die ging sehr hin und her und er lässt halt bei 80 Punkten einen Dart auf Doppel aus und Josh Rock nutzt halt bei 78 Punkten seine Chance. Das ist halt quasi das Äquivalent, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie fahrlässig ist, weil es ist am Ende eine Chance, die er wirklich hauchzart auslässt.
Ja, fahrlässig würde ich dann auch zurücknehmen. Das passiert, es ist gang und gäbe natürlich mal einen Dart auf Doppel liegen zu lassen. Was ich sagen will ist, Dutz hätte genau dieses Besondere kreieren müssen in der Phase. Dann wäre natürlich seine Freundin noch mal mehr aus dem Sattel gegangen.
Er, und noch mehr eingeblendet worden.
Genau, er wäre vielleicht auch ein bisschen aus dem Sattel gegangen und nicht der Start wie nur so ein Eisblock. Und das hätte natürlich Rock dann auch noch mal vielleicht ein bisschen brechen können, ne? Weil du lauerst natürlich als Rocky dann da drauf, dass der diese eine Chance liegen lässt bei seinem Anwurf im vorentscheidenden Leg. Und es dann natürlich zu nutzen ist die andere Sache, ne? Also klar, schön und gut im dritten Leg sowas zu machen, ne, mit dem letzten Dart auf Doppel, aber es killt natürlich dann auch irgendwie das Selbstvertrauen des Gegners, wenn es gelingt, zum 7-6 da die Doppel-12 reinzunetzen.
Wenn wir den Blick auf den Turnierweg von Josh Rock lenken vor diesem Finale. Erst einmal kommt er in das Turnier rein mit einem 6:3-Sieg über Patrick Kovac. Da hat er nichts groß anbrennen lassen. Dann haben wir die Partie gegen Nico Springer. Josh Rock gewinnt mit 6:5. Mehr dazu sicherlich gleich nochmal, wenn wir über Nico und den Rest der Deutschen sprechen. Aber das ist dieser eine Turniersieger-Moment, wo Josh Rock durchkommt, sich selber durchzieht, aber auch von verpassten Matchstarts und Chancen des Gegners profitiert und sich hier gegen Nico Springer durchsetzen kann. Dann haben wir ein 6:4 gegen Christo Reyes, auch das eine gute Partie. Und dann ein 7:3 im nordirischen Duell gegen Daryl Gurney, wo sich Josh Rock durchsetzt hier im Halbfinale. Sag mal ganz ehrlich, als du das Halbfinale-Lineup gesehen hast, Josh Rock gegen Daryl Gurney, hast du irgendwie daran geglaubt, dass Daryl Gurney diese Partie gewinnen kann? Weil bei mir war es wirklich,
auf gar keinen Fall.
Es war 99:1 in meinem Kopf.
Ja, war bei mir ähnlich. Also Daryl Gurney ist ja auch mittlerweile in einer ganz anderen Karrierephase. Also ein Halbfinale auf der European Tour, das erreicht er halt einmal im Jahr. Und dann ist auch gut und dann merkst du auch, wie er damit zufrieden ist, ne? Und dann vielleicht jetzt auch nicht das Letzte rauskitzeln kann gegen den Mann, der ihn einfach überholt hat. Und er wurde auch von Josh Rock natürlich gezogen beim World Cup of Darts vor einem Jahr, ne? Und war super dankbar dann, so wirkte es ja an der Seite von Rock überhaupt, das noch erleben zu können. Und es wirkte auch hier so, als wäre er in erster Linie sehr dankbar, dass er hier der Gegner von Josh Rock in diesem Halbfinale war.
Ja, und ich glaube, für Daryl Gurney gibt es nicht einen Spieler, der unliebsamer zu bespielen ist als Josh Rock. Also ich glaube, gegen jeden anderen bekommt er es noch besser zusammen als ausgerechnet gegen seine Nummer 1, die Nummer 1 seines Landes. Also von daher, es war für mich wirklich irgendwie eine 99:1 Ding. Da hätte so viel gefühlt schieflaufen müssen, dass Daryl Gurney diese Partie am Ende gewinnt. Das letzte direkte Duell der beiden, welches Daryl Gurney gewonnen hat, war übrigens 2023. Also ist 3 Jahre her. Seitdem kein Sieg mehr im direkten Duell für Daryl Gurney.
Und das unterstreicht ja dann nochmal den Eindruck, den wir hatten rund um dieses Halbfinale. Sprechen wir dann jetzt über den unterlegenen Finalisten nochmal in Gänze über das Turnier von Kevin Dudes. Da war wieder ein Mega-Average dabei und zwar eine 112,31 gegen Luke Woodhouse. Das heißt, Kevin Dudes hat von den Top 10 Averages auf der Pro-Tour in diesem Jahr 3-mal sich in die Liste eingetragen. Wir haben die 117,12 gesehen gegen Jonas Masalin, dann gab es eine 113,05, jetzt 112. Also Kevin Dudes, wenn es läuft, dann läuft es bei ihm oft aber auch so richtig.
Ja, ist, finde ich, auch wieder eine Statistik, die absolut krass unterstreicht, wie gut Kevin Dudes aktuell unterwegs ist. Also es werden so viele Spiele gespielt auf der Pro Tour, auf der European Tour, ja, aber insbesondere auch bei den Players Championship Turnieren. Und Kevin Dudes hält eben gleich 3 von diesen 10 Top Averages. 2-mal hat er es ja auch auf der European Tour, also vor den Kameras, gezeigt. Es ist wirklich Wahnsinn, in was für einer Phase der Mann unterwegs ist, was er für Peaks aktuell haben kann und wie er das Ganze auch reproduzieren kann, muss man ja mittlerweile bei ihm auch schon sagen. Also, ja. Für Kevin Dudes gilt eigentlich, wenn er so wirklich drauf ist, ne, the sky is the limit.
Er ist erstmal gemächlich reingekommen, das konnte er sich aber auch erlauben gegen seine Gegner Chris Landmann, Ryan Searle und Ryan Joyce. Da ist er 3-mal nicht gefordert worden und hat es dann eben brutal gemacht gegen Luke Woodhouse im Viertelfinale. Im Halbfinale, das hatte ich schon erwähnt, stark auf Doppel in einem ausgeglichenen Duell gegen Rob Cross auf die Doppel das Spiel dann einseitig gestalten können und im Finale jetzt ja auch wirklich nicht weit weg gewesen von dem ganz großen Triumph. Ich meine, ich hatte sogar vor einigen Wochen mal gesagt, Kevin Dudes ist so einer der Spieler, die mir als fast erstes in den Sinn kommen, wenn ich darüber nachdenke, wer denn jetzt auch mal reif ist für einen Titel, ne? Und Kevin Dudes wird da jetzt vielleicht auch in diesem Jahr noch drankommen. Also wenn nicht auf der European Tour, dann bei Players Championship Turnieren. Vielleicht lässt ja Wessel Neiman gegen Ende auch nochmal was raus.
Kevin Dudes ist jetzt übrigens auch nur noch 250 Pfund von den Top 32 entfernt. Also da geht's auch immer heiter weiter, könnte man so sagen. Und ja, Kevin Dudes setzt eben seine starke Form von den Players Championship Turnieren hier fort und hätte es jetzt ja fast auf der European Tour gleich folgen lassen.
Players Championship Turnier in Hildesheim gewonnen und jetzt eben hier im Finale gestanden. Also wie gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn da noch ein weiterer Titel hinzukommt. Vielleicht ja sogar auf einer Bühne, ne, oder ein zweiter bei den Players Championships. Das würde natürlich auch helfen, wenn es um den Grand Slam of Darts geht, ne. Also hätte er das Finale gegen Rock gewonnen, dann wäre er da schon so gut wie sicher. Ein zweiter Titel bei den Players Championships, da lege ich mich aber auch fest, das verhilft ihm auch zur Qualifikation. Ansonsten würde ich sagen, lass uns auch über die Halbfinalisten sprechen, denn nicht nur Daryl Gurney, sondern auch Rob Cross war überzeugend an diesem Wochenende und Rob Cross ist ja auch ein Spieler, man glaubt es gar nicht, der das Geld dringend nötig hatte für die Order of Merit, denn es geht um das World Matchplay, um die Qualifikation. Vor dem Wochenende war er nicht im provisorischen Teilnehmerfeld, jetzt hat er sich reingespielt.
Ja, Rob Cross ist irgendwie so ein gewisses Phänomen. Ne? Man hat ihn jahrelang für selbstverständlich gehalten, dass er irgendwie da oben mitmischt und überall mit dabei ist. Und er fiel nicht wirklich auf, als er dabei war. Und jetzt ebenso fällt er auch nicht so wirklich auf, dass er in der Rangliste wirklich bedroht war, die ein oder andere Qualifikation quasi nicht zu schaffen oder wirklich gar nicht mehr auffällt, abseits von irgendwelchen Steuergeschichten. Es ist jetzt sein erstes Halbfinale auf der European Tour seit 2 Jahren oder beziehungsweise sogar seit über 2 Jahren, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sprechen hier von Rob Cross, ne, ehemaliger Weltmeister, jemand, der auch gute Premier Leagues gespielt hat, der generell einfach immer oben mit dabei war und der jetzt aktuell in seinem Ranking Money nur ein einziges Halbfinale auf der European Tour hat.
Schlüssel auf dem Weg hier ins Halbfinale war sicherlich der Sieg über Michael van Gerven. Ich würde aber auch den Sieg über William O'Connor, der aktuell eine sehr gute Phase hat, mal wieder eine gute Phase hat, eine gute Form mitbringt, nicht gering einschätzen. Also den 6-3 zu bezwingen, fand ich schon, war schon ein Statement. Und dann hat es mich auch nicht überrascht, dass er auch an Michael van Gerven vorbeigekommen ist. Ne? Das war ein sehr gutes Grundniveau bis zum 4-4, ganz offen. Dann gelingt ihm das entscheidende Break und er kriegt es bestätigt und wirft eben dann den Niederländer aus dem Turnier. Gegen Andrew Gilding habe ich Cross dann von vorne gesehen, weil das auch irgendwie typisch, dass Gilding dann irgendwann ein bisschen stiff ist im Turnierverlauf.
Auch Daryl Gurney müssen wir an der Stelle noch einmal honorieren für sein Halbfinale. Wir haben jetzt eben gerade schon über ihn gesprochen, dass wir es ihm nicht zugetraut haben, dieses zu gewinnen gegen Josh Rock. Aber bis dahin ist es natürlich auch für ihn stark. Es ist sein erstes European Tour Halbfinale seit knapp einem Jahr. Sein bestes Ergebnis demnach auch auf der European Tour in 2026 bislang. Vorher war es ein Achtelfinale bei den Belgian Darts Open, welches er jetzt hiermit übertrumpft hat. Und er gewinnt an diesem Wochenende erst mit 6-3 gegen Ian White, dann mit demselben Ergebnis auch gegen Madas Rasma und nochmal mit 6-2 gegen Martin Schindler. Und das würde ich jetzt mal als Überleitung nehmen dazu, dass wir jetzt auch über die Deutschen nochmal etwas konkreter sprechen. Und da fangen wir doch jetzt gleich erstmal an mit dem Titelverteidiger, mit Martin Schindler.
Ja, den Titel hat er jetzt nicht verteidigen können am Ende, aber es ging immerhin ins Viertelfinale und das wird ihm gut tun in einer, ja auch für ihn aktuell, nicht ganz so leichten Phase. Aber die European Tour, die läuft wirklich deutlich besser zum wiederholten Male. Gegen Peter Wright hat er natürlich einen sehr dankbaren Auftaktgegner in Runde 2, schlägt ihn mit 6-2, ohne jetzt zu brillieren. Auf die Doppel war das teils hanebüchen. 17 Fahrkarten geworfen in dem kurzen Spiel, nur 6 von 23 getroffen und trotzdem eben so klar weitergekommen. Gegen Ross Smith war für mich dann schon überraschend, dass es so klar zugunsten von Martin Schindler ausgeht. Am Sonntagnachmittag gewinnt er auch 6-2 und war eine deutlich stärkere Partie von Martin. Gegen Daryl Gurney habe ich ihn dann mit dem Eindruck aus dem Spiel gegen den Smudger ehrlich gesagt vorne gesehen. Wie war es bei dir?
Ja, verstehe ich, aber irgendwie, ich war mir so unsicher. Also es ist gerade genau so eine Partie, wo man dann eigentlich langsam anfängt, die Hoffnung zu schöpfen und sich zu denken, ah, jetzt kommt doch hier mal wieder der etwas größere Run. Und Daryl Gurney ist dann für solche Spieler eigentlich immer wieder der perfekte Showstealer. Definitiv nicht gegen Josh Rock, aber irgendwie genau gegen Spieler wie Martin Schindler.
Ja, wenn die Spieler, gegen die Gurney ran muss, so ein Müh abfallen, sag ich mal, im Vergleich zu ihrem A-Game, dann ist Daryl Gurney ein gefährlicher Mann. Gebe ich dir komplett recht, weil Daryl Gurney dann auch der lauert da drauf, ne? Auf diese
so
paar
wie gegen,
Fehler.
So wie gegen Bo Greaves bei der WM.
Ganz genau. Und deswegen, da war auch allen schon klar im Vorfeld, ne? Daryl Gurney hat spielerisch keine Vorteile gegen Bo Greaves, was so A-Game anbetrifft und so. Aber der wird eklig sein. Daryl Gurney, machen wir uns nichts vor, ist wie der FC Augsburg unter den Profidatern, ne? Seit Jahren dabei, er ist irgendwie nicht klein zu kriegen und hat dann auch immer mal wieder die Chance, etwas ganz Großes zu erreichen, einfach eklig zu bespielen.
Ja, ich bin absolut nicht im Boxsport bewandert, muss ich sagen, aber Daryl Gurney wäre wirklich so ein ekliger Gegner, gegen den es zu boxen gilt, weil es jemand ist, der irgendwie, glaube ich, die ganze Zeit super viel einstecken könnte, ohne dass der Kampf irgendwie vorbei wäre. Und dann, wenn du einmal die Deckung fallen lässt, dann schlägt er irgendwie zu und dann ist er da. Also das ist so, du sagst das, benutzt das Wort ab und an mal ganz gerne, so Typ Wadenbeißer.
Ja, Wadenbeißer, ein bisschen Straßenköter, ne, Mentalität, das hat Daryl Gurney auf jeden Fall dabei. Und wo du den Boxsport gerade ansprichst, da fällt mir noch ein Punkt ein, den haben wir bei Kevin Dudes vergessen. Ich finde, man muss auch mal lobend erwähnen, was der sich für einen geilen Walk-On ausgedacht hat, ne, ausgesucht hat mit Can't Stop, ne. Da denke ich ja an Wladimir Klitschko. Da denke ich an meine Kindheit, wo ich dann an Samstagabenden bei meinem Papa auf dem Sofa saß und dann einfach deutlich länger wach bleiben durfte als sonst, weil der Klitschko-Kampf eben entgegen der Fernsehzeitung nicht um 20.15 Uhr anfing, sondern erst um 23.30 Uhr.
Apropos Walk-On, der Walk-On von Martin, der wurde auch gefühlt etwas mehr noch gefeiert und zelebriert von Daryl Gurney als von Martin selber, fand ich auch eine sehr lustige Szene vor diesem Spiel. Wenn wir sportlich draufschauen auf diese Partie, dann sehen wir auf jeden Fall erst einmal in den Statistiken einen wirklich sehr ähnlichen Average, noch ähnlicher als im Finale zwischen Josh Rock und Kevin Dudes. Bei Martin Schindler und Daryl Gurney sind es nur 0,24 Punkte Differenz hier im Average. Martin hat eigentlich das etwas bessere Scoring und auch das etwas bessere Scoring in den Peaks, wirft 480er Daryl Gurney keine einzige, aber Daryl Gurney mit dem, so haben wir es eben ja auch schon beschrieben, mit dem etwas abgezockteren Auftritt, muss man ehrlicherweise sagen. Dann kommt am Ende in dem letzten Leg der Partie auch noch so ein bisschen Dusel bei Martin mit dazu. Also verpasst mit einem Dart das Board einmal komplett, verfehlt eine große Zahl, lässt Doppel aus und dann nutzt Daryl Gurney das eben einfach aus und gewinnt am Ende, so muss man es auch sagen, verdientermaßen diese Partie und auch verdientermaßen klar.
Ich würde sagen, machen wir den Haken hinter Martin Schindlers Leistung. Das war ein gutes Wochenende und sprechen auch über das gute Wochenende von Nico Springer. Der hat das Viertelfinale verpasst, vielleicht ein bisschen verspielt auch natürlich in der Endphase des Matches gegen Josh Rock. Aber lass uns mal drüber sprechen, erstmal wie er dorthin gekommen ist. Es war ein Fehlstart, verliert die ersten zwei Legs gegen Nick Kenny am Freitag, dreht aber die Partie dann noch souverän, fährt am Ende einen Arbeitssieg ein. Mit dem ein oder anderen Highlight, Back-to-Back 116, 167 rausgenommen und dann eben souverän sich qualifiziert für das Duell mit Wessel Naiman. Ist ja so ein alter Development-Tour-Klassiker und diesmal hat Nico Springer seinem niederländischen Gegner, dem Dauer-Champion der Players Championship-Turniere, aber mal sowas von gezeigt, was eine Hake ist. Am Ende ist es ein 6:0, ein 100er Schnitt, der eigentlich auch durchaus noch hätte höher ausfallen können oder müssen.
Ja, sogar viel höher. Also Nico hat hier Wessel Naiman wirklich einmal komplett die Leviten von vorne bis hinten gelesen. Er öffnet die Partie gleich schon mit einem 130er-Check zum Break. Erlaubt Naiman bis zum Schluss der Partie fast gar keine Chancen irgendwie auf Doppel, um jetzt mal in die Nähe eines Leggewinns zu kommen. Und im letzten Leg, da haben beide dann noch eine Menge verpasste Chancen. Also Nico da mit 7 Matchstarts unterwegs, checkt dann am Ende und ja, dann sind's auch nur, muss man ja in Anführungsstrichen sagen, 100,2 Punkte im Schnitt, also genau 15 Darts im Schnitt auf die gesamte Partie. Wenn Nico da den ersten Matchstart nutzt, dann sprechen wir über irgendwas, was eher so in die Richtung 110 Punkte im Schnitt geht, als hier nur 100, was die Leistung aber nicht schmälern soll, weil ein 6:0 gegen Wessel Naiman mit einem dreistelligen Average ist natürlich das, was man sich aus deutscher Sicht gerade nach vielen leidgeplagten letzten Wochen hier erhofft und erwünscht.
Aus deutscher Sicht wird man sich natürlich einen anderen Ausgang des Achtelfinals gewünscht haben gegen Josh Rock. Das war eine Partie auf niedrigerem Niveau von beiden Akteuren. Es war ja eines der Turniersiegerspiele aus Sicht des Nordiren. Das haben wir schon durchgenudelt. Aus Sicht von Nico Springer, ja, muss man da wirklich mit einem deutlich weinenden Auge drauf blicken, denn die Chancen waren sowas von da. Josh Rock hat ja auch nicht gewollt oder nicht gekonnt in der absoluten Schlussphase des Spiels und gerade jetzt hinten raus, ne, Doppel-4-Rest, drei klare Darts bekommt er und mit dem zweiten trifft er die Doppel-18. Super bitter, auch davor schon was liegen gelassen, also ja, er muss es eigentlich ziehen.
Ja, muss es eigentlich ziehen, aber so Spiele hast du mal. Du hast mal Spiele, wo du die Chancen auslässt und dein Gegner davon profitiert, aber es geht eben auch mal andersrum. Ist natürlich ärgerlich, dass es hier gerade in so einem Achtelfinale mit Josh Rock der Fall war. Also ansonsten wäre das vielleicht ja auch noch eine Chance hier für Nico gewesen, für einen noch tieferen Run oder noch etwas mehr.
Dann würde ich sagen, lass uns jetzt sprechen über Gabriel Clemens und Ricardo Pietrzko, die beiden weiteren Deutschen im Turnier, die beide am Freitag schon ausgeschieden sind in den ersten beiden Spielen des Turniers. Also das Turnier aus deutscher Sicht ja wirklich hinten raus gut gelaufen, ne, mit zwei tieferen Runs, die in den Sonntag geführt haben, aber angefangen hat es denkbar schlecht. Gabriel Clemens verliert gegen Ryan Joyce 3-6. Es war ein ausgeglichener Start, aber dann verpasst er so ein paar wichtige Finishes, ne? Also ein paar High-Finishes einfach knapp verpasst. Er hätte gut und gerne auch zugunsten von Clemens ausgehen können, aber es ist dann am Ende auch wieder so ein Clemens-typisches Spiel, ne? Und insgesamt, also mal abgesehen von der WM und einem dann guten Start, er hat ja dann spielerisch was mitgenommen, sieht es doch jetzt eher wieder fast so aus, als wären wir im Jahr 2025, ne? Also ergebnistechnisch kommt jetzt relativ wenig bei rum seit Wochen.
Hast du denn was großartig anderes erwartet nach der WM?
Naja, erst konnte man das Gefühl haben, dass Gabriel Clemens deutlich draufgesattelt hat und wieder deutlich näher am alten Gabriel Clemens ist, als an dem Gabriel Clemens von 2025 außerhalb der WM. Mittlerweile hat sich das wieder ein bisschen gedreht. Aber nein, wenn du jetzt darauf hinaus willst, ob ich jetzt hier Gabriel Clemens so im Kevin Dude-Style oder auch Christo Reyes-mäßig hier durchs Feld flügen sehen würde, nein, das habe ich nicht erwartet. Und trotzdem, also das sind ja Fakten. Läuft es jetzt aktuell nicht zufriedenstellend?
Was würdest du sagen, wie läuft es aktuell bei Ricardo oder wie beschreibst du die Phase seiner Karriere? Ist das aktuell vielleicht die schwerste Phase oder die größte Erprobung, durch die er aktuell geht?
Er hatte schon spielerisch Phasen, die von kürzerer Dauer waren, aber noch schlechter waren, weil er spielt ja immerhin jetzt über 80, ne? Also da haben wir noch Schlimmeres gesehen. Und trotzdem ist das die schwierigste Phase, weil er ja ganz offensichtlich gravierende Probleme mit seinem Wurf hat. Und ich würde sagen, also mein erster Gedanke, wenn ich mich jetzt zurück auf diesen Freitagnachmittag projiziere, gedanklich, also da habe ich einfach immer wieder gedacht, meine Fresse, das tut mir weh, mit anschauen zu müssen, wie er kämpft.
Was sagst du denn zur Thematik World Cup? Ich meine, wir hatten da jetzt auch ein Interview von Martin Schindler bei Darts News. Was ist das Richtige, was du Ricardo raten würdest?
Ja, also du willst so ein bisschen darauf hinaus, dass ja Martin Schindler auch gesagt hat, so ein bisschen in den Raum gestellt hat. Oder wie, ich drück so aus. Martin Schindler hat die Tür einen Spalt aufgemacht dafür, dass Ricardo Pietrzko im Sinne einer erwachsenen Entscheidung dann sagt, ich lasse den World Cup aus. Und dann muss man großen Respekt vor ihm haben, sollte er das machen. Das ist eine Binse. Natürlich, das wäre also Riesenrespekt, wenn er sagt so nach dem Motto, Land vor meine Person. Weil natürlich das Doppel Schindler-Springer, der Cut ist jetzt gewesen. Übrigens lustig, ich glaube Springer und Clemens sind mit dem exakt selben Preisgeld im World Cup Race in dieses Wochenende gegangen, ne? Also dementsprechend vielleicht kann das noch ganz entscheidend sein, dass Nico Springer Gabriel Clemens hier um ein paar tausend Pfund distanziert hat. Aber um zu Ricardo zurückzukommen, wie gesagt, das ist eine Binse, also das müsste man ihm enorm hoch anrechnen. Ich finde, man kann es nicht erwarten, dass er das tut. Es ist immer noch Preisgeld, was da abfällt. Du hast eine große Chance, auch als Form schwacher Spieler an der Seite von Martin Schindler, dessen Form ja offenbar wieder so ein bisschen höher geht, und du hast das Publikum auf deiner Seite, du hast zumindest eine große Chance, auch ein bisschen Preisgeld einzufahren für dich persönlich, weil es ist jetzt trotzdem nicht davon auszugehen, dass Deutschland in der Vorrunde ausscheidet oder ausscheiden muss, ne? Und dementsprechend, ey, ganz ehrlich, also er müsste sich von niemandem rechtfertigen, wenn er sagt, ich bin die deutsche Nummer zwei, auch klar die deutsche Nummer zwei, ich spiele da mit. Und aktuell hat man ja von Ricardo diesbezüglich auch noch nichts gehört. Also Martin wurde ja auch ein bisschen, ich sag mal, zu so einer Art der Antwort nicht hingetrieben, das klingt so negativ, aber also es wurde ihm der Weg bereitet, um das so zu formulieren. Und er hat jetzt auch keine Forderung mitgeschickt. Ne? Das wäre auch unredlich.
Gehen wir da zum Ende der Folge noch mal ein bisschen drauf ein, auf die Thematik, wenn wir auch dann über die Auflösung der Frage der Woche von letzter Woche sprechen werden, wo es ja genau auch um den World Cup und ein mögliches deutsches Duo geht. Jetzt erstmal der Haken hinter die deutschen Spieler hier in Graz an diesem Wochenende. Und wir schauen auf ein paar weitere Gewinner neben Josh Rock und Kevin Dudes und, so kann man es ja auch definitiv sagen, Martin Schindler und Nico Springer von diesem Wochenende. Und ein Gewinner erst einmal ist für mich ein Gewinner, der kein Spieler selbst ist. Es ist der Big Fish. Wir haben 4 Big Fishs bei diesem Turnier an diesem Wochenende gesehen, von Christo Reyes, Kevin Dudes, Josh Rock und Luke Woodhouse. Also da gab es genügend Unterhaltung, die geboten wurde, ja, ob dieses wunderbaren Finishes. Und wenn wir dann über weitere Spielernamen sprechen, dann habe ich hier einen Namen erstmal im Auge, und das ist natürlich Christo Reyes, ne? Holt sich die Siege über Dave Chisnell, Damon Hatter und Danny Noppert, und gegen Damon Hatter, da spielt er bei seinem 6-4 Sieg nicht nur 101 Punkte, sondern auch den 9 Data. Es ist sein erster TV 9 Data, also Christo Reyes, den Namen haben wir in den letzten Wochen immer mal wieder gedroppt, schickt sich hier wirklich an, ja, mit Pauken und Trompeten auf die Tour zurückzukommen.
Überragend, und mittlerweile würde es mich auch nicht wundern, wenn wir Christo Reyes dieses Jahr noch als Sieger eines Players Championship Turniers oder sogar eines European Tour Events
sehen. War ja mein Underdog-Call aus dem Live-Podcast in Sammerhausen, ne?
Und er zeigt halt, dass er dieses absolut krasse A-Game hat, dass er ein Mann für die besonderen Momente ist. Also wenn ich jetzt wetten wollen würde, dann würde ich trotzdem dagegen wetten, dass er jetzt noch ein Turnier gewinnt, aber ich sehe ihn auf jeden Fall noch irgendwie in einem Halbfinale zumindest. Und ich habe auch richtig Bock auf die nächsten Jahre einfach, wenn Christo Reyes dabei bleibt, und setze auch all meine Hoffnung darauf, dass dieses Hentavirus oder Hantavirus-Ding da jetzt nicht zur neuen Pandemie sich entwickelt, weil dann wäre Christo Reyes wieder auf Teneriffa. Wollen wir alle nicht, ne? Also Spaß beiseite, aber Christo Reyes, geiler Spieler. Ich sehe ihn auch gerne einfach als Persönlichkeit auf der Bühne, auch wenn er kein Wort Englisch spricht, jedes Interview auslässt so gut wie. Macht trotzdem Bock, ihm beim Spielen zuzusehen. Hat auch irgendwie, bringt so eine geile Bühnenpräsenz mit sich.
Wie bewertest du die aktuelle Bühnenpräsenz von Kim Halbrechts? Der holt sich die Siege über Karel Zetter, Jack und Chris Doby. Definitiv auch einer der Gewinner von diesem Wochenende. Und er hat beim Thema Bühnenpräsenz das vielleicht spektakulärste Finish dieses Wochenendes oder das spektakulärste Finish der European Tour Saison bislang geworfen mit seinen 132 Punkten zum Match gegen Doby auf Bull. Also das war schon ein Kim Halbrechts Classic Prime Moment.
Ja, und nicht zu unterschätzen der Sieg am Freitag gegen Evil Charlie, gegen Karel Sedlacek, denn das war ein direktes Duell um die Qualifikation für das World Matchplay, und das Match gewinnt er dann letztendlich auch auf die Doppel. Sedlacek lässt ein bisschen was liegen. Halbrechts, ich hatte ihn sogar im Viertelfinale gesehen, also war dann am Ende sogar ein bisschen überrascht, dass er gegen Gilding rausgeht, weil er eigentlich so die höheren Hürden genommen hatte, war so mein Eindruck, und Andrew Gilding ja dann häufig einfach ein Spieler ist, ja, Achtelfinale, dann ist er auch häufig gut, ne? Also er gewinnt eigentlich fast immer, Andrew Gilding, so seine Spiele, die er ziehen muss, und hat dann über so einen Turnierverlauf dann immer ein schlechteres Spiel drin. Das war dann auch der Fall, aber erst eben eine Runde später, zum Leidwesen von Kim Halbrechts. Und wenn ich jetzt über Kim Halbrechts nachdenke, bin ich mir fast sicher, dass er jetzt nicht positiv auf das Wochenende zurückblickt, weil er wird sich gesagt haben, bei dem Teilnehmerfeld, da sehe ich mich doch schon wieder in dem Finale.
Ja, es ist immer noch mehr drin und es ist immer so die Betrachtungsweise. Man muss aber, also so würde ich es machen, wenn ich an seiner Stelle wäre. Natürlich würde ich mir erstmal denken, ja, okay, wäre vielleicht mehr drinne gewesen und hätte vielleicht doch noch mehr sein sollen. Aber er unterstreicht halt wieder einmal so ein bisschen, dass er eigentlich aktuell der beste belgische Spieler ist und schickt sich halt mit seinen Leistungen und vor allem Momenten, die er nutzt, immer weiter an, ja, ich sag mal, sich in die richtige Richtung vorzuarbeiten. Das haben wir bei den Players Championship Turnieren schon gesehen. Das sehen wir jetzt hier auf der European Tour. Also ich bin gespannt, wo dieser zweite, dritte Frühling bei Kim Halbrechts noch hinführt.
Ansonsten, Stichwort dritter, vierter, fünfter, sechster Frühling, müssen wir auch Andrew Gilding nochmal lobend erwähnen. Ich hatte ihn jetzt gerade schon mal herausgezogen, aber auch er ist ein Gewinner des Turniers. Gerade weil er dann Kim Albrechts noch besiegt, im Viertelfinale steht auch nicht zum ersten Mal, ist er reingekommen in einem sehr schlechten Spiel gegen den Host Nation Qualifier. Nick Zwitnik hat dann Arbeitssieg eingefahren, gegen Vatimena und Halbrechts dann gewonnen, raus gegen Cross und sehr unterhaltsam in Interviews. Also ja, Andrew Gilding ist einfach eine ganz spezielle Typ. Und das sage ich natürlich dir als ersten Vorsitzenden des inoffiziellen Andrew Gilding Fanclubs Germany.
Ja, ist notiert. Ansonsten positiv, ich habe noch zwei weitere Namen hier auf der Agenda. Madas Rasma und Menzo Suljovic. Ich verliere die Worte zu Madas Rasma, dann kannst du Menzo Suljovic machen. Madas Rasma als Nachrücker mit im Feld holt sich die Siege dann über Dirk van Dijvenbode und Gieren van Veen, geht mit 3-6 gegen Daryl Gurney raus und für jemanden, der bislang dieses Jahr nur bei zwei European Tour Events mit dabei war, ist das natürlich wahnsinnig wichtiges Preisgeld. Er hat es gut gespielt, es war eine gute Manier und vor allem, ich sag mal, von den Namen und auch dem, was ihm entgegengesetzt wurde, musst du dann als Nachrücker erstmal diese Chance nutzen und sowohl Dirk van Dijvenbode als auch Gieren van Veen schlagen.
Komme ich jetzt zum österreichischen Helden, zu Menzo Suljovic, der die österreichische Fahne dann als einziger auch in den Samstag getragen hat. Er gewinnt am Freitag gegen Cameron Menzies 6-2. Also ehrlicherweise war das für mich auch so ein 99-1-Ding. Nicht wegen der spielerischen Unterschiede beider Akteure, aber das ist doch das perfekte Los, was du haben willst, als Menzo Suljovic gegen den wirklich psychisch instabilen Cameron Menzies zu spielen vor deinen Fans. Er war auch wieder deutlich am Hadern, fast durchgehend am Hadern, Cameron Menzies, aber Trostpflaster für ihn. World Cup Startplatz ist safe, er wird zum ersten Mal Schottland vertreten. Das ist jetzt auch in Stein gemeißelt an der Seite von Gary Anderson. Menzo Suljovic geht dann raus gegen James Wade. Also ich habe auch einen Menzo durchaus gesehen, dass er da so ins Viertelfinale wird kommen können oder so. Aber da hat dann halt James Wade nicht mitgespielt. Ne? Also James Wade war einfach eisekalt in typischer The Machine Art und Weise. Und trotzdem war es dann am Ende ein gutes Turnier. Und das macht auch Menzo zu Recht zu einem Gewinner. Auch weil er wieder Mann der klaren Worte war. Diese Worte aber jetzt auch nicht, ich sag mal, inhaltlich komplett von Fakten gedeckt waren. Wir rollen's mal auf. Auch hier ist die Rede von einem Interview bei den Kollegen von Darts News. Und zwar hat er die PDC doch deutlich kritisiert. Und das finde ich erstmal gut, dass sich Spieler das auch rausnehmen und nicht nur Alan Suter der einzige Kritiker ist. Er hat sich die PDC vorgeknöpft. Die müsse sich etwas einfallen lassen. Da geht's ihm darum, dass einfach viel zu viele Topspieler absagen. Die Topspieler, die müssten da sein, sagt er. Um was geht's denn dann, wenn die Topspieler alle nicht da sind? Aus seiner Sicht eben um nicht so viel. Es gibt immer wieder neuen Sieger, das zerstört unsere Rangliste, aber die machen nix, sagt er, ne, und bezieht sich da auch auf die Players Championship Turniere. Das stimmt nun mal einfach nicht. Also es ist zwar nicht Luke Littler, der die Titel einheimst, doch Wessel Nyman gewinnt ja statistisch gesehen fast jedes zweite Turnier. Also dass die Rangliste zerstört wird, ist für mich jetzt eher nicht oder liegt für mich jetzt nicht daran, dass die Topspieler da reihenweise fehlen, weil die Rangliste wurde doch eher oder wird zerstört, ist ein harter Begriff, aber es wird schwierig, die so irgendwie als komplett gut bewertbar einzuschätzen, wenn wir uns anschauen, was die WM, was das WM-Preisgeld damit gemacht hat. Also Stichwort Ryan Searle. Der fragt sich wahrscheinlich immer noch, wie konnte er in die Top 10 Top-10 der Welt einbrechen.
Ja, du hast mir genau mein Argument gerade weggenommen, welches ich bringen wollte, und auch genau mein Beispiel mit Ryan Searle. Also ich finde echt wirklich gar nicht, dass die Rangliste dadurch zerstört wird, dass jetzt einige Top-Spieler absagen. Ich finde eigentlich vielmehr, dass es Möglichkeiten öffnet, also ist doch viel interessanter, und du hast doch als Spieler, der jetzt jenseits der Top 16 steht, auf einmal viel mehr Möglichkeiten, in der Rangliste vielleicht einen Schritt nach vorne zu machen, als wenn, ich sag mal, 70% des Preisgelds sowieso nur unter den Top-Spielern aufgeteilt wird und du dann schauen kannst, ob du jetzt mit 1000 Pfund den Sprung machst oder mit 2500 Pfund oder 4000 Pfund oder sowas. So gibt es eben mehr die Möglichkeiten, und ich habe das Gefühl, dass die Spieler, die aktuell in der guten Form sind und die auch den nächsten Schritt machen, über sich hinauswachsen, wie ein Wessel Naiman, wie ein Kevin Dudes, dass die halt jetzt die Möglichkeit bekommen, in der Rangliste Schritte zu machen. Und ich finde es jetzt, ich sag mal, auch hinsichtlich der Abwechslung und der Anschaubarkeit von solchen Turnieren doch wesentlich interessanter. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt für die Zuschauer in der Halle, aber für den generellen Zuschauer, dass jetzt nicht bei jedem Turnier alle Topstars mit dabei sind.
Im Kern sehe ich es genauso wie du, und auch der letzte Punkt ist ein wichtiger, dass das natürlich auch das Interesse sogar schärfen kann. Ich glaube nicht für die Zuschauer in der Halle, weil die wollen natürlich auch ein Top-Teilnehmerfeld sehen, und ich bin in einem Punkt anderer Meinung und auch anderer Meinung eben als Menzo Suljovic. Wo macht denn die Pro-Tour, European Tour ausdrücklich mitgemeint, die Rangliste kaputt? Also aus meiner Sicht, wenn ich jetzt die Menzo Suljovic-Denke zu Rate ziehe, dann fände ich es gut, wenn die Rangliste deutlich kaputter gemacht werden würde. Wenn eben die ganzen Topspieler dafür bestraft werden würden, ernsthaft, dass sie reihenweise auslassen. Aber genau das passiert ja nicht. Kevin Dudes hat jetzt sage und schreibe 2 Plätze gut gemacht. Also dafür gibt's jetzt mal großen Applaus. Das tut mir echt leid für den. Kevin Dudes ist jetzt die 33, war vorher die 35, hat zum ersten Mal ein European Tour Endspiel erreicht. Und eigentlich merkt doch keiner was davon. Also wo wurde da jetzt die Rangliste kaputt gemacht?
Ja, deswegen, ich versuche auch so ein bisschen nachzuvollziehen, wie genau Menzo das meinte. Ich kann's, wie gesagt, das können wir ja beide von dem Aspekt für die Zuschauer vor Ort nachvollziehen. Und ich kann es auch so ein ganz bisschen aus puristischer Sicht nachvollziehen, dass man sagt, um was geht's denn dann eigentlich, wenn die besten Spieler sowieso nicht mit dabei sind? So kannst es ja eben auch ketzerisch oder polemisch jetzt in den Raum schmeißen, wenn man sagen würde, oh, wenn jetzt Darts olympisch werden würde und die Spieler der PDC dürfen nicht teilnehmen, sondern es sind nur Spieler, die keine Tourkarte haben, nur Spieler von der WDF. Ja, um was wird's denn dann da eigentlich gehen? Ne, wie gesagt, jetzt übertriebenes Beispiel. So kann man das hiermit anführen, wenn eben die besten Spieler der Welt nicht mit dabei sind, aber dass es die Rangliste kaputt macht, dass es irgendwie langweilig ist, dass es weniger Chancen eröffnet, da gehe ich halt überhaupt nicht mit, und da verstehe ich auch eigentlich nicht den Punkt, woher er kommt, warum er das sagt.
Machen wir jetzt weiter mit Spielern, die definitiv zu den Verlierern des Wochenendes zählen. Und da lass uns doch mal anfangen mit 2 Spielern, die auch noch ein bisschen was zocken in den nächsten Wochen, und zwar um die Matchplay-Teilnahme. Und diese drohen sie aus den Augen zu verlieren. Dazu zählen Michael Smith und Dave Chisnell. Beide gehen raus in Runde 1 und kassieren damit bittere Niederlagen. Gerade der Bully Boy eigentlich auch wieder mit aufsteigender Tendenz. Verliert gegen Ian White, sang- und klanglos Dave Chisnell gegen Christo Reyes, dass er rausgeht. Damit hatte ich ja fast gerechnet, aber nicht mit dem Aus des ehemaligen Weltmeisters gegen Ian White.
Was sagst du zu Raymond van Barneveld? 2-6 gegen Alan Suter in der ersten Runde, 77er Average, tolle Körpersprache wie immer.
Ich bin ausgewiesener Raymond van Barneveld-Fan, habe ihn auch häufig verteidigt, aber diese Zeit ist vorbei, und ganz ehrlich, dann bleib zu Hause und leg dich auf die Couch. Also mehr fällt mir da auch nicht mehr zu ein. Das ist einfach von vornherein, Darts ist so ein schöner Sport, ne? Also du hast immer irgendwie eine Chance, ne? Kannst dich auch durch Glück vielleicht mal im Spiel halten, und er hat ja dann auch so einen Moment, wo er, ich glaube, eins seiner 2 Legs gewinnt er in 23 Darts oder so. Ist ja nicht so, dass er dann irgendwie zeitweise was ausgepackt hat, aber er kann ja an nichts irgendwie sich hochziehen. Und im Prinzip, bei machen wir uns nichts vor. Wenn Barney im nächsten ET-Event, wenn da nochmal eins kommt, wo er dabei ist, selbst mal 4-0 führen würde und dann mal 6 Darts am Doppel vorbeiwirft, ist danach wieder alles scheiße. Das geht mir so auf die Nüsse, wirklich. Es gibt da echt Spieler, die sich durch Qualifier für Qualifier kämpfen, am Ende jämmerlich scheitern und einmal im Jahr auf einer ET-Bühne stehen. Und Raymond van Barneveld ist ja wirklich aktuell ein Profiteur noch des aktuellen Setzlistensystems und hat noch sehr viele Qualifikationen mehr oder weniger dann geschenkt bekommen und tritt dann so auf, da fehlen mir die Worte, habe ich auch echt keinen Bock mehr drauf. Dann soll er wirklich sich auf die Couch legen.
Und Handyspiele spielen.
Ja, von mir aus auch das. Das ist halt wirklich so, das tut mir so weh, weil er sagt es halt selbst, ne, dass er dann den Arsch nicht hochkriegt. Also Raymond van Barneveld kommt mir aktuell vor wie so ein super cringe Mega-Boomer, der den ganzen Tag nur so Doomscrolling macht und wo wahrscheinlich schon eine Stunde weniger enormen positiven Einfluss auf sein Spiel hätte. Denn der Typ, der kann es ja zeitweise immer noch. Es gab doch hier dieses eine Players-Championship-Turnier, als er Wessel Naiman da nach allen Regeln der Kunst mal nach Hause schickt, ne? Aber ja, wer den Arsch nicht hochbekommt, der hat es dann am Ende auch nicht verdient und dann wird es auch zu Recht bestraft.
Ich mache weiter in der Verlierer-Kategorie. Mike Dedecker werfe ich in den Raum, geht trotz seines Setzlistenstatuses raus gegen Ryan Joyce, hat keine besonders gute Form aktuell. Ryan Searle, der geht klar raus gegen Kevin Dutz, hat diese Saison auf der European Tour nur 2 Spiele gewonnen. Wessel Naiman, nach seinem Titelgewinn hier geht er im ersten Spiel auch direkt zum Auftakt raus. Ich denke mal, aber Wessel Naiman kann man noch so ein bisschen verschmerzt draufschauen, wenn man sich einfach die Players Championship Saison anschaut.
Ja, absolut. Ne? Also die Niederlage ist für Wessel Naiman deutlich mehr zu verschmerzen, obwohl es eine 0-6 Klatsche war, als es etwa für einen Dave Chisnell ist, der jeden Pfund braucht, oder für einen Bullyboy. Gilt auch für weitere Niederländer, die ich aber auch nochmal exemplarisch nennen wollen würde, denn Michael van Gerwen ist für mich dann auch eher ein Verlierer. Er gewinnt jetzt gegen Christoph Ratajski, gegen den er zuletzt verloren hatte, geht dann aber im Achtelfinale raus und Achtelfinale ist bei dem Teilnehmerfeld, was du am Ende hier noch hattest, bei den ganzen Absagen einfach, es ist kein gutes Ergebnis. Er kriegt keinerlei Konstanz in sein Spiel, macht ein Topspiel, danach ein schlechtes Spiel und das geht im Prinzip seit Jahren so, nicht erst seit dieser Saison. Und ansonsten ja, aus niederländischer Sicht war es abseits von Kevin Dutz auch gar nicht mal so gut, ne? Also Gian van Veen verliert gegen Matas Rasma, du hast es erwähnt. Danny Noppert hat auch ein bisschen zu kämpfen, den hatte ich eigentlich total auf dem Zettel. Mein Finaltipp war übrigens Noppert gegen Dutz. Und ich habe Noppert hier als Sieger gesehen, ne? Ich dachte ja, das kann vielleicht ein Turnier sein, aber hat zu kämpfen, gewinnt irgendwie müßig zu einem Sieg gegen Suter, geht raus gegen Reyes auch dann relativ sang- und klanglos und hat im Interview mit Darts News gesagt, er hat Magenprobleme und ja, so hat er dann offenbar auch gespielt.
Was haben wir noch an Sonstigem zu diesem Turnier, damit wir jetzt auch die finale Phase der Besprechung hier zu Graz einleiten können? Wir hatten den neuen Austragungsort, die Stadthalle in Graz, so hatten wir es auch angekündigt, würde ich mal sagen, hat sich gar nicht so verkehrt gemacht jetzt hier im ersten Jahr. Ansonsten hatten wir Franz Engerer als Master of Ceremonies hier überraschenderweise am Start, war am Anfang relativ nervös, muss man sagen, ist dann aber sehr gut in die Herausforderung reingewachsen, ist quasi so von Spiel zu Spiel routinierter geworden und hat das dann gerade hinten raus, also wenn ich da jetzt einfach mal den Vergleich ziehe, wie er das in seinen jungen Jahren, der so ein bisschen hier ins kalte Wasser geworfen wurde, gemacht hat, wenn ich das vergleiche irgendwie mit Lewis Jones oder mit anderen Sachen, wo ich so drüber nachdenke, gerade wenn ich jetzt hier an die Finalsession denke, hat Franz Engerer, muss man auch so lobend herausstellen, wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht.
Ja, am Anfang würde ich das relativ streichen, also das war nicht relativ nervös, das war für mich krass nervös, also das hat man auch gemerkt, ne, dass er jetzt irgendwie so ins kalte Wasser geschmissen wurde und dementsprechend ist das auch erklärbar, da fand ich es aber auch einfach nicht gut, kann man auch mal so sagen, ne? Umso besser war dann aber die Entwicklung über diese 3 Tage. Er hat dann auch konsequent in die Kamera gesprochen. Ich habe mir da noch so meine generellen Gedanken gemacht. Also, was auffiel, Franz Engerer hat im Prinzip auch so wörtertechnisch Philipp fast 1:1 ersetzen wollen. Ne? Ich glaube, das ist dann auch, liegt auch einfach so in dieses ins kalte Wasserschmeißen begründet, dass er dann da einfach jetzt auch keine Experimente machen wollte. Das verstehe ich. Aber ein genereller Gedanke, was ich manchmal echt komisch finde, ich weiß, warum die natürlich mit dem Rücken zum Publikum stehen. Aber wäre das nicht geiler, irgendeine Lösung zu finden, dass die zum Publikum hinsprechen? Also irgendwie, ich bin immer noch kein, also manche feiern ja alles ab, was die machen. Und also klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen überkandidelt, ne? Aber bei aller Liebe, ne? Also Louis Jones, das ist ja schon crazy, ne? In der Muttersprache, wie schlecht er das eigentlich macht. Als jemand, der da jetzt offenbar der Dauerersatz sein soll von John McDonald. Weil es ist jetzt auch nicht die heroischste Aufgabe auf dieser Welt. Ne? Muss man jetzt auch mal klar sagen. Und es wird für mich auch immer so ein bisschen überschätzt und gleichzeitig unterschätzt. Ne? Weil wenn du es halt dann nicht souverän machst, und Philipp Brzezinski ist die Souveränität in Person, fällt sofort auf. Aber ich finde, es wird ihnen auch teilweise dann auch wieder von der PDC so in der Aufmachung kann man leicht das Gefühl haben, dass das irgendwie jetzt nicht so geil ist. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich da an so einen Michael Buffer im Boxen denke, das hatte so viel mehr Aura. Das gilt jetzt für alle. Für Jones, Brzezinski und wie sie alle heißen. Und ich finde, so die reden da so in die Wand hinein, weil da die Kamera ist. Das könnte man einfach geiler aufziehen. Ich finde, das wirkt immer alles so ein bisschen low.
Ja.
Denk mal an den Samsener Storchencup. Da steht da einer, der das 2 Tage im Jahr macht. Und jetzt mal bei aller Liebe und bei aller Samsener Storchencup Euphorie, der macht das handwerklich ja jetzt nicht besser, als das ein Philipp Brzezinski in der Situation könnte. Ich finde, es wirkt aber am Ende viel geiler, weil der halt zum Publikum spricht. Das könnte Philipp genauso. Und er macht ja dann auch immer diese Vorab-Moderation, die man nicht im TV sieht. Aber dieser TV-Moment, den finde ich eigentlich, jetzt ist es mal raus, den finde ich eigentlich immer eher kacke bei diesen Turnieren.
Ja, ich glaube, der ganz große Punkt ist halt, warum sie mit dem Rücken zum Publikum stehen, ist, dass du diese Atmosphäre aus der Halle rüberbringen willst im TV, was da los ist und dass du nicht eben nur einfach den MC siehst, aber vielleicht...
Aber vielleicht wäre so ein dass du mehr Cuts,
ja, genau, also, warte,
dass die Regie mehr machen
genau, müsste. Technisch wäre vielleicht die Möglichkeit dazu da, dass er schon zum Publikum hinsteht und dann als erste Eröffnung, wenn er anfängt zu sprechen, so eine große Kamerafahrt durch die Halle quasi ist, über die Zuschauer hinweg, die dann genau auf ihm als MC endet. Also du siehst ihn erstmal nur aus der Ferne und ganz viele jubelnde Zuschauer quasi davor und hast die Atmosphäre und dann nach 15 Sekunden Zoom bist du dann wirklich im Shot auf ihm in diesem Einzelframe quasi angekommen und dann geht's nochmal quasi richtig los und so weiter.
Und gerade wenn dann diese MCs natürlich auch mit der Sprache spielen, dann mal etwas langziehen oder so and now oder so. So könnte ich mir jetzt irgendwie vorstellen. Also ich finde, ich würde mich immer eher orientieren an einem Stadionsprecher in einer amerikanischen Eishalle oder beim Football oder so. Das ist immer geiler als das. Und das ist jetzt keine Kritik an den MCs hier beim Darts. Aber ich finde halt diese Aufmachung, das Gesamtpaket, nie cool. Ich denke da nicht, boah geil, das will ich jetzt mal rausgeklippt nochmal sehen und will hier meiner Frau zeigen oder irgendwelchen Kollegen, die das nicht kennen. Das denke ich mir aber ganz häufig, wenn ich das in anderen Sportarten erlebe oder so. Aber nicht beim Darts.
Gut. Machen wir den Haken hinter die MC-Thematik und beschließen damit.
Ich hätte schon noch gerne 20 Minuten mit dir drüber diskutiert.
Ja, das glaube ich, aber ich würde auch irgendwann gerne noch 20 Minuten schlafen zur Abwechslung. Kevin, machen wir damit den Haken hinter Graz und werfen den Blick auf die Order of Merit. Schauen, was sich da getan hat. Josh Rock als Sieger ist jetzt auf Platz 7 vorgestoßen, zieht vorbei an Gervin Price, aber wir sprechen es in jeder dritten Folge an. Aktuell gibt es da eine sehr hohe Volatilität Es wird fleißig gewechselt.
Ja, die Fluktuation ist natürlich riesig. Gab jetzt auch hier wieder zwei satte Positionswechsel in den Top 16. Rock an Price vorbei und ansonsten Doby an Searle vorbei. Und ja, viel spannender ist eigentlich, sind so die Races, gerade das Matchplay Race. Da ist ja jetzt auch nicht mehr so ultra viel zu spielen. 10-mal Players Championships, 3-mal European Tours. Ich würde sagen, 28 der 32 Startplätze sind ziemlich sicher zementiert. Das geht runter in der Pro-Tour-Rangliste bis Andrew Gilding. Dahinter wird's dann spannend. Stand jetzt hätten wir übrigens 5 Debütanten am Start. Kevin Dulz, Nico Springer, Nils Sonnefeld, William O'Connor, Karel Sedlacek. Und ich sag dir ehrlich, also ich hab auf alle Bock.
Ja, gerade Dulz und Sonnefeld, ne, könnten da wirklich richtig für Furore sorgen.
Ja, aber auch Springer und O'Connor. Also wenn die irgendwie eine gute Form damit hinbringen. Ja, das ist alles noch ein bisschen fluider. Bei Sonnefeld vielleicht sogar auch noch. Also Dudes ist für mich eine eigene Kategorie, dann die anderen drei und Karel Sedlacek ist natürlich eine. Da wäre es schon eine krasse Sensation, wenn er überhaupt sich qualifizieren würde.
Ja, hätte aber auch irgendwie was. Aber gerade wenn ich auch schaue, wer so dahinter steht, ne, also Kim Heibrechts wird mir aktuell sogar noch mehr geben als Karel Sedlacek. Da wäre halt, glaube ich, auch dann dieser Formfaktor aktuell noch sehr gegeben. Aber auch noch etwas weiter nach unten geschaut. Sebastian Biawecki würde ich auch fühlen, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, total. Also das würde ich auch gerne sehen. Aber ist jetzt für mich dann nicht unbedingt ein perfekter Tausch zum Beispiel zu einem Sedlacek. Also das wäre mir dann egal. Heibrechts, da bin ich bei dir. Heibrechts hätte ich auch Bock drauf, weil ich glaube, das kann dann natürlich auch aus so, ich sag mal, körpersprachlicher Sicht nochmal für Furore sorgen. Kommen wir zu sprechen auf das Grand Prix Race. Da hat sich Martin Schindler, das positiv aus deutscher Sicht, ein bisschen Luft verschafft. Das sieht jetzt wieder besser aus. Hat jetzt so 6.000 Pfund ungefähr Vorsprung. Nico Springer ja aktuell auch drin. Max Hopp, dem hat eine weitere Absage gefehlt. Also hätte nicht noch eine absagen können. Das wäre wirklich wichtiges Preisgeld gewesen. Hat eine Außenseiterchance, aber leidet natürlich darunter, dass er jetzt so wenige European Tour Qualis geschafft hat. Aber er wird ja bei der übernächsten European Tour dann am Start sein. Wer weiß, vielleicht geht was in Richtung Grand Prix. Richtung EM wird's dann schon sehr schwierig. Martin Schindler und Nico Springer sind da aktuell aber komfortabel drin aus deutscher Sicht für Dortmund. Und für Frankfurt, da ist jetzt das Rennen zu Ende, also für den World Cup. Da sind die 4 gesetzten Nationen England, Nordirland an 1 und 4. Das wäre ein mögliches Halbfinale. Und Niederlande, Wales an 2 und 3 das andere, wenn es normal laufen würde. Aber wir wissen ja alle, dass da immer die ein oder andere Überraschung drin ist. Und zum Abschluss der World Cup-Diskussion, gesetzt in der Gruppe Schottland, Deutschland, Belgien, Irland, Polen, Schweden, Australien, Tschechien, Österreich, Lettland, Kroatien, Finnland und alle anderen Qualifikanten, die zähle ich jetzt nicht noch auf, aber ich würde trotzdem mal in die Diskussion kurz reinwerfen. Wie sieht denn eine mögliche Todesgruppe aus? Also wenn ich mir das so anschaue, Deutschland mit Schindler und Pietrzko, ja, da kann es in der einen oder anderen Konstellation in der Dreiergruppe, wo nur der Gruppenerste weiterkommt, auch schon schwierig werden. Was sagst du? Wie sieht so eine Gruppe aus, die es nicht geben sollte bei der Auslosung?
Ich mache mir gerade einmal hier die ganzen qualifizierten Nationen auf und schaue da drauf. Also es gibt sicherlich die ein oder andere Nation, die du vermeiden möchtest, auch natürlich aus der deutschen Sicht. Ein Land, was mir gerade ganz direkt ins Auge springt, würde ich sagen, ist Spanien. Cristo Reyes, José Justicia. Ja. Da musst du schon ein bisschen aufpassen. Den willst du, glaube ich, nicht unbedingt direkt zu Beginn begegnen in der Gruppenphase schon. Ansonsten
Hongkong, Japan, Philippinen.
Japan, dazu, sehr guter Punkt.
Das wäre natürlich dann
ja
auch schwierig.
Ja. Frankreich? Fragezeichen.
Je nachdem, wie Tricol so unterwegs ist, ja. Aber also, ich finde so die drei
asiatischen
Teams und Spanien wären natürlich schon weit vorne.
Ich habe noch einen ganz krassen Call. Neuseeland, Johnny Tata, Ben Robb. für mich eine der stärksten Nationen, die nicht in der Gruppe gesetzt sind. Also für mich auf einer Wellenlänge mit Spanien.
Ja, als Team vielleicht. Also Reyes für mich dann schon von den vier Spielern natürlich der klar Beste. Aber ja, sind wir mal gespannt. Es wird ja noch ein bisschen dauern, bis ausgelost wird. Zu gegebener Zeit werden wir dann auf jeden Fall nochmal auch in Gänze über den World Cup sprechen. Stichwort World Cup, damit kommen wir zur Frage der Woche. Die letzte Frage der Woche war, wie sieht denn euer deutsches Traumduo aus für den World Cup of Darts? Wir haben gesagt, wir lassen erstmal die Community entscheiden sozusagen oder die Frage beantworten. Also häufig kam natürlich der Name Martin Schindler, das ist eh klar, aber der zweite Name war häufig ein anderer, oft Max Hopp wegen der aktuell guten Form, aber auch oft Nico Springer. Also das Duo Schindler und Hopp könnte ich schon auch aktuell sehen als das Beste so in dieser Phase.
Ja, wurde viel genannt. Top-Kommentar mit den meisten Likes ist aber Max Hopp und Nico Springer in der Kombination. Also finde ich von daher auch nochmal spannend, aber ich meine, ja, ich sehe es schon so ein bisschen aus der Sicht der aktuellen Form heraus, aber was wie gesagt auch noch viel genannt wurde, ne, Schindler-Springer wird ja jetzt auf einmal kein realistisches Szenario, so muss man es ja auch sagen, weil warum sollte Ricardo das absagen? Es ist sicheres Preisgeld, es ist sicheres Antrittsgeld, so kann man es sagen. Es ist nochmal mediale Präsenz und es ist auch eine Möglichkeit, mit dieser nicht ganz einfachen Situation aktuell fertig zu werden an der Seite von Martin Schindler, weil sowas wirklich was auslösen kann, wenn man eben in so einem Modus dann auf einmal unterwegs ist. Aber es wird ja, wenn es kein realistisches Szenario wird, zumindest mal ein Diskussionsgegenstand, dass man hier über Schindler und Springer sprechen kann.
Max Hopp und Paul Krone fand ich war auch ein guter Call. Der kam auch ein oder zweimal, fand ich auch ganz interessant. Aber auch das natürlich fernab von jedem Realismus. Kommen wir zur nächsten Frage der Woche. Die hat mit dem World Cup nichts zu tun. Aber
jetzt müssen wir erst, nein, stopp. Ich wollte in der letzten Folge eigentlich schon drüber sprechen, was denn unsere Top-Kombinationen sind. Und das hast du mir ausgeredet, dass wir es auf diese Woche verlagern. Und ich lasse dich nicht jetzt schon direkt zur neuen Frage der Woche übergehen.
Hopp und Schindler habe ich ja eben erwähnt.
Hopp und Schindler ist deine Top-Kombi?
Ja, okay. Jetzt gerade in dieser Phase. Es kann in zwei Wochen schon wieder anders aussehen.
Okay, dann ich bin bei Schindler und Springer. Und hab auch so ein bisschen, ja, nee, Hoffnung ist übertrieben. Also wenn ich jetzt, aus deutscher Sicht, aus wirklich gesamtdeutscher Sicht habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass es die Kombination wird.
Wir sind gespannt, ob es da entsprechende Entwicklungen geben wird in den nächsten Wochen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zur neuen Frage der Woche. Die hat, wie schon erwähnt, mit dem World Cup nichts zu tun.
Die neue Frage der Woche lautet, wer hat neben Luke Littler eine realistische Chance auf einen Major-Sieg in 2026? Wir sehen jetzt den ein oder anderen Spielern wirklich on the rise, gerade auf der Pro Tour. Wessel Naiman, Kevin Dudes und Co. Josh Rock jetzt wieder ein bisschen zurück. Aber wer hat denn am Ende des Tages wirklich eine Chance, auch realistisch eine Major-Turnier zu gewinnen und sich nicht von Luke Littler alles wegschnappen zu lassen? Weil man muss diesen Case ja mal aufmachen, jetzt bei beispielsweise einem Kevin Dudes oder Wessel Naiman, die sicherlich in dieser Saison performen werden und gute Ergebnisse erzielen werden. Aber haben sie denn auch wirklich eine realistische Chance auf den Titel? Weil A, zum einen Luke Littler fast alles wegsaugt und dann sprechen wir hier auch noch immer über Spieler wie Gervin Price, wie Luke Humphries und so weiter und so fort. Ist da überhaupt der Raum da für einen neuen, jungen Spieler, sich einen ganz großen Titel zu holen?
Also die Frage wird dann von uns in den nächsten Tagen oder Stunden auch bei Instagram nochmal gepostet und da bekommt ihr dann die Gelegenheit, euren Gedanken freien Lauf zu lassen. Könnt natürlich auch bei Spotify einen Kommentar hinterlassen, wer das lieber mag. An der Stelle Danke auch natürlich für die vielen Antworten in den letzten Wochen. Wir hoffen da auch in dieser Woche auf regen Austausch. Bevor wir jetzt zum Premier League Update kommen, die treuesten der Treuen, die Patreon-Supporter kennen den Part schon, werden wir jetzt aber auch noch ganz kurz blicken nach Nordamerika. So viele andere Turniere, das gehört so weit dazu, haben nicht stattgefunden, aber die CDC-Tour hat angefangen. Die ersten beiden von insgesamt 16 Turnieren an den Niagara-Fällen in Niagara Falls, so heißt die Stadt im US-Bundesstaat New York, hat Adam Sevard dann Doppelsieg gelandet, einmal gegen Stowe Bunce und einmal gegen den Kanadier Braden Hall. US Masters Qualifier hat allerdings Leonard Gates gewonnen, aber Adam Sevard dürfte sich da über die Rangliste natürlich für das World Series Event qualifizieren. Ansonsten Benito van de Paas, Moto Super Series gespielt, noch eine Erwähnung wert, auch ein schönes High Finish habe ich da irgendwie im Feed gesehen, was mir reingespült wurde. Ja, vielleicht ist das auch einer, der irgendwann mal wieder auf die PDC Tour kommt.
Damit gehen wir dann jetzt über zur Premier League. Du hast es eben schon angekündigt und wir hören jetzt rein in die Analyse vom letzten Spieltag. Du hast gesprochen mit Marcel Yildiz in der vergangenen Patreon-Folge. Also jetzt Premier League Update, Ton ab.
Wir blicken auf den drittletzten Spieltag der regulären Saison, Woche 14 in Leeds, das Heimspiel von Luke Humphreys. Und um es vorab natürlich kurz zu machen, Luke Humphreys wartet auch nach Leeds immer noch auf den ersten Tagessieg. Und trotzdem tabellarisch gesehen, was wirklich ein guter Tag für den ehemaligen Weltmeister. Lass uns dann direkt reingehen in den Abend. Wir sprechen zunächst über den Tagessieger. Das ist mal wieder Luke Littler, Tagessieg Nummer 6, der dritte in Folge. Alle Spiele 6-5 gewonnen gegen Michael van Gerven, gegen Johnny Clayton, gegen Luke Humphreys. Also diese Dominanz, gerade auch in Decidern, ist ja fast schon beängstigend, oder?
Also von dem her wirklich auch mental scheint er sehr, sehr gesettelt zu sein und auch diese Querelen, die es da zwischendurch auch mal gegeben hat, wo er sich immer wieder dann mit dem Publikum angelegt hat, auch die Pfiffe, die dann oft bei den Walk-Ons kommen, das scheint ihm mittlerweile überhaupt nicht mehr zu interessieren oder zumindest lässt er sich das im Spiel nicht anmerken und finde ich wieder drei absolut gute Spiele mit auch einigen engen Momenten wieder toll überstanden. Ja, also für mich auch heute ein Sieger mit wirklich guten Leistungen.
Es gab eine ganz besondere Szene und zwar im ersten Spiel, im ersten Leg gegen Michael van Gerven. Luke Littler verpasst 10 Darts auf Doppel und gewinnt trotzdem dieses Leg, weil Michael van Gerven 11 Chancen liegen gelassen hat. Littler am Ende auf der Doppel 2 checkt. Danach sagt Glenn Durrant, beide spielen meinen Average aus der 2021er Premier League Saison. Also Littler stand dabei dann irgendwie 56 Punkten oder so, war ganz lustig anzusehen. Am Ende hat das übrigens noch auf 100 katapultiert. MVG hat es auch stark gemacht. Absoluter Schlüsselmoment, nachdem van Gerven das 4-4 geschafft hatte, steht er nach 9 Darts in Leg Nummer 9 auf 41 Punkten Rest, aber Littler checkt die 141 zum 12-Darter zum 5-4. Absoluter Schlüsselmoment dann letztendlich auch für den gesamten Abend, denn gegen Johnny Clayton sollte das dann auch im Decider machen, weil Clayton die 91 Punkte nicht gelöscht bekommt. Und dann müssen wir auch über das 10. Leg im Finale sprechen. Luke Humphreys hat 5-4 geführt gegen Luke Littler. Verpasst dann knapp auf Tops, Littler nutzt den einen Dart zum Ausgleich und macht es dann relativ souverän im Decider. Also mir kann keiner erzählen, dass dabei Humphreys nicht irgendwie eine Blockade im Kopf ist, wenn es gegen Luke Littler geht.
Natürlich wird das auch eine Rolle spielen. Ich glaube, wir reden ja auch sehr oft über diese Head-to-Head-Statistiken, also diese direkten Duelle, die auch zwischen Spielern stattfinden. Und ich würde schon auch sagen, dass das im Dart keine geringe Rolle spielt. Alleine der Spielrhythmus, vielleicht auch die Art und Weise, wie gewisse Spieler spielen. Mit manchen kommst du, obwohl du es gar nicht so wirklich beziffern kannst, vielleicht sehr gut zurecht, mit manchen weniger. Und dann hast du natürlich auch das Thema, dass du auf diesem Level Gegner hast, die einfach dann problemlos auch Richtung 110 im Average spielen können, wo sie ja in diesem Match immer wieder auch waren an dieser Marke. Und da kannst du dem solche Fehler dann nicht erlauben. Und wenn das eben immer wieder passiert, wird das vermutlich auch in deinem Kopf irgendwo wo drinnen sein. Und das wird natürlich sein Ziel sein, genau diese Gedanken nicht in den Vordergrund treten zu lassen. Aber wenn du dann eben in diesem Druckmoment bist, wirst du realisieren, jetzt ist diese Chance da, die ich ergreifen muss. Und diesen Druck hält Littler auf dich, glaube ich, konstant hoch. Und das macht es natürlich auch für Humphreys nicht einfacher.
Bleiben wir bei Luke Humphreys. Würdest du ihn trotzdem als Gewinner, als weiteren Gewinner des Abends einstufen? Ich meine, er hat in der Tabelle jetzt wichtigen Boden gut gemacht, ist an Rian van Veen und vor allen Dingen an Michael van Gerven dann vorbeigezogen, steht jetzt auf Rang Nummer 4, hat gegen Josh Rock das Ding durchgezittert in der ersten Runde im Decider, gegen Stephen Bunting auch im Decider gewonnen. Da war es ein überragendes Match, beide spielen 106, 107 Punkte. Am Ende dann die zwei zusätzlichen Punkte gegen Littler verpasst, aber würdest du trotzdem sagen, er ist auch ein Gewinner des Abends?
Mit Sicherheit, diese Punkte, die er gemacht hat, die nimmt ihm keiner weg. Er hat sich jetzt in eine bessere Ausgangslage gebracht, wobei man hier auch ein bisschen vorsichtig sein muss, weil ja in der quasi in der Nacht, in der Woche vor den Playoffs dann ja gerankt wird quasi in der Auslosung. Und das wird sich wahrscheinlich dann genauso darüber drehen, dass eben mit Platz 3 gegen 6, 4 gegen 5 diese direkten Duelle hier auch noch einmal sehr entscheidend sein können. Also er hat sich natürlich einen Vorteil verschafft. Mit dem Tagessieg hätte es dann schon auch richtig gut ausgesehen in diese Richtung hingehend. Aber so glaube ich, dass das einfach die nächsten zwei Spieltage auch noch sehr, sehr spannend vonstatten gehen wird. Und er wird noch was tun müssen. Also nur zu den Spieltagen hinzufahren, wird zu wenig sein. Ja, das ist ja völlig klar.
Ich würde sagen, wir schauen gleich nochmal explizit auf die Tabelle. Lass uns erst nochmal bei den Spielen am heutigen Abend bleiben. Da müssen wir auch Johnny Clayton hervorheben, der es gegen Gervin Price klasse gemacht hat. Gewinnt mit 6-2, hat ja ewig lange Jahre nicht gegen Price gewonnen. Jetzt ist es im dritten Spiel in dieser Saison in der Premier League schon sein zweiter Sieg und diesmal ein klarer, weil er es auf Doppel einfach deutlich besser gemacht hat. Gegen Luke Littler gibt es das 5-6 im Halbfinale. Das war schon das sechste Duell der beiden in dieser Premier League-Saison nur. Also viel zu viel aus meiner Sicht. Zeigt auch die Problematik der Premier League. Aber sportlich ist es natürlich immer ein Highlight, wenn die beiden aufeinandertreffen. Bilanz jetzt 3-3 übrigens. Also Clayton für mich auch ein weiterer Gewinner. Kommen wir dann jetzt aber zu den Verlierern. Da muss man, Marcel, ganz oben Michael van Gerven nennen.
Natürlich. Für ihn eine bittere Niederlage. Du kommst in den Decider. Verlierst diesen am Ende des Tages, rutscht aus den provisorischen Playoff-Plätzen hinaus. Das heißt, er ist ganz sicher in der Pflicht, hier was zu tun. Aber eben, wie gesagt, die Abstände sind gering mit dem letzten Spieltag. Da kann es dann doch noch einmal auch Verschiebungen geben in der Tabelle. Aber, das muss man ihm auch sagen, er war jetzt unter der Woche Players Championship-mäßig dabei. Das war jetzt nicht das ganz, ganz große Kino, was er dort gespielt hat. Jetzt in der Premier League die Niederlage, man wird sehen, wie er jetzt am Wochenende auf der European Tour performt. Er muss halt diese Turniere auch mitnehmen, weil eben seine Gesamtsituation nicht sonderlich rosig aussieht. Und das spiegelt auch diese Saison, finde ich, wieder. Er hat dann mal eine Nacht dabei, wo es wieder weit geht. Ich glaube, 3 oder 4 Finals gespielt, dann eben wieder viele Niederlagen auch in der ersten Runde. Also diese Konstanz, die sieht man beim Nicht und man weiß oft nicht, was man von Michael van Gerven eben am jeweiligen Tag bekommt, was natürlich für einen Mann seiner Klasse schon schade ist.
Und es hat sich jetzt das bewahrheitet, was wir vor einer Woche gesagt haben, dass die Tabelle sich eher nicht zum Guten wenden wird. Also dafür hätte er den Sieg gebraucht. Das war möglich gegen Luke Littler, aber er hat es dann eben nicht geschafft. Und damit ist es erneut eine Nullerrunde für Michael van Gerven. Der Druck ist definitiv erhöht worden, eben durch den angesprochenen Humphreys, aber natürlich gibt es dort noch andere Spieler, die da sich in diesem Mittelfeld tummeln und dazu zählt auch immer noch, das ist kein gutes Zeichen für ihn, Gervin Price, aber von den letzten 5 Abenden 4-mal 0 Punkte. Wird das nochmal eng, was sagst du?
Ja, gut möglich. Also wie vorhin angesprochen, mit diesem Modus Dritter gegen Sechster, das kann dann sehr schnell gehen. Er hätte da im Stand jetzt Rian van Veen als Gegner. Der kann auch mal einen Abend gewinnen. Ja, ich glaube, der und Josh Rock das und natürlich Luke Humphreys jetzt, der es ja auch nicht geschafft hat. Das sind dann diese drei Spieler, die es eben noch nicht geschafft haben, einen Abend zu gewinnen. Aber das kann jederzeit passieren. Und auch wenn nur mehr 2 Premier League-Abende übrig sind, das muss man einem WM-Finalisten einfach zutrauen, dass der das auch machen kann. Und mit eben dieser Regelung, dass du gleich einmal 3 oder 5 Punkte dann auch holen kannst, wenn es weit geht, bist du natürlich auch hier als Gervin Price alles andere als sicher. Von daher, auch er wird in der Lage sein, dass er zumindest ein Spiel noch irgendwo gewinnen muss, dass sich das dann auch dementsprechend ausgeht.
Rian van Veen, du hast ihn schon erwähnt, der wird natürlich bitter auf dieses Match gegen Stephen Bunting zurückschauen. Also verliert hat 5-6, kriegt die 81 Punkte nicht ausgecheckt im Decider. Bunting kann das ausnutzen. Also die zwei verpassten Punkte gegen den Tabellenvorletzten tun unfassbar weh. Ansonsten hätte er das hier auch nochmal sehr gut verkürzen können. Spielt nächste Woche in der ersten Runde gegen den Tabellenletzten Josh Rock. Also stand jetzt gegen Price, dann in Woche 16, du hast es gesagt, also Rian van Veen. Ich glaube, er hat jetzt einfach zu viel liegen gelassen, auch nach seiner Nierenstein-Operation. Also er wirkt einfach nicht mehr so klinisch, gerade auch auf die Doppel.
Genau, man muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen, der Mai, das ist jetzt nicht unbedingt die Nummer 1 Startjahreszeit oder von mir aus auch der April. Also natürlich läuft hier die Premier League durch. Wir haben schon das eine oder andere European Tour Event. Die Players Championships, die sind jetzt so ungefähr zu einem Drittel gespielt. Da sind ja auch diese Premier League Spieler oftmals gar nicht so dabei, dass sie über diese Turniere jetzt so einen regelmäßigen Flow haben oder einen Rhythmus haben. Die Dartjahreszeit, die kommt ja dann so wirklich, kann man sagen, in den Herbst bis in den Winter hinein, wo dann die großen Turniere anstehen. Und in der Regel sind diese Spieler dort dann immer on point da und das wird eben auch für ihn die Challenge sein. Ja, Premier League, ich glaube, er würde das schon sehr gern mitnehmen, auch dann die Playoffs zu kommen. Aber am Ende des Tages, wenn es da nicht so funktioniert, ist es natürlich ein finanzieller Entgang, ist es so vielleicht persönlich, dass man das gerne gezeigt hätte, aber ranglistentechnisch logischerweise passiert da nichts. Von daher würde ich jetzt die Form von Van Veen hier gar nicht an den zu großen, zu groß irgendwo aufhängen. Das mache ich mir ehrlich gesagt um einen Mann mit seiner Klasse aktuell keine Sorgen.
Last but not least hier bei der Kategorie Verlierer muss natürlich Josh Rock genannt werden. War jetzt nur eine Frage der Zeit, bis es rechnerisch auch zu Ende sein würde. Das ist jetzt der Fall, also kann nicht mehr weiterkommen, selbst wenn er zwei Abende in Folge gewinnen sollte. Der einzige Spieler, der für mich so in so einer klassischen Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Kategorie ist, ist der einzige Name, der noch nicht explizit von uns beiden besprochen wurde, Stephen Bunting. Aber ich sehe ansonsten keinen anderen, den man nicht klar als Gewinner oder als Verlierer einsortieren kann. Aber bei ihm ist das irgendwie schon der Fall. Ich tue mich halt schwer zu sagen, das ist jetzt ein Verlierer. Klar, tabellarisch hat er jetzt wahrscheinlich die realistisch betrachtet letzte Chance verpasst, aber er hat halt so gut gespielt gegen Humphreys.
Absolut, also ich denke ja, auf die Leistung kann er natürlich aufbauen. Er hat da wirklich auch zweimal dieses Gefühl gehabt, da in den Decider gehen zu müssen, gewinnt ihn gegen Van Veen, verliert ihn gegen Humphreys. Also von daher, der heutige Spieltag für Bunting sicherlich ein ordentlicher, ich sehe es ähnlich wie du. Auch wenn ich nicht mehr wirklich daran glaube, dass er jetzt noch einmal in das Rennen für die Playoffs eingreifen wird. Für ihn war es eine Premier League-Saison, die er abhaken wird, wo er ein paar positive Momente sicher mitnehmen kann, aber im Großen und Ganzen ja, muss auch sein Fokus wahrscheinlich eher dann auf den Ranking-Turnieren liegen, um sich da in diesen Top-Plätzen auch drinnen zu halten.
Wir schauen dann jetzt zum Abschluss auf das Ranking der Premier League. Zwei Spieltage vor Schluss, vor den Playoffs. Luke Littler steht bei 39 Punkten. Letztes Jahr 45 Punkte, das ist der Rekord. Das wird sicherlich sein Ziel sein, dass er das toppen kann. Dafür braucht er dann eben noch mindestens einen Tagessieg und darf eben kein Viertelfinale verlieren bei den zwei restlichen Abenden. Ich denke, die Chance ist wirklich groß, dass ihm das gelingt, dass er die Punktzahl noch toppen kann. Johnny Clayton mit 34 Punkten, klarer Zweiter, wird jetzt übrigens gegen Littler spielen im Viertelfinale in Birmingham. Dann die große Lücke bis zu Gervin Price, 21 Punkte, Luke Humphreys 19 Punkte, Michael van Gerven 18, Rian van Veen 16. Also aus neutraler Sicht muss man ja sagen, fast gut, dass Humphreys den einen Matchstart nicht nutzt. Ansonsten wäre das wirklich potenziell ein bisschen klarer gewesen. Jetzt kann das entstehen, was du schon ein bisschen heraufbeschworen hast, dass es wirklich am Ende ja vielleicht idealerweise wirklich für vier Spieler noch um was geht in der 16. Nacht. Rian van Veen mit 16 Punkten, dann realistisch, aber der Letzte, der auch noch um was spielt, Bunting mit 13 Punkten, das wird nicht mehr reichen und Josh Rock ist, wie gesagt, ausgeschieden. Schauen wir zum Abschluss auf Birmingham. Nächste Woche Donnerstag Josh Rock gegen Rian van Veen, Gervin Price gegen Michael van Gerven, Luke Humphreys gegen Stephen Bunting, direkt das Rematch für The Bullet und Johnny Clayton gegen Luke Littler. Wenn du so auf das Lineup, auf das Draw schaust, wer wird da aus deiner Sicht ja am meisten positiv überraschen können, gerade so in diesem Feld 3 bis 6, wo es sehr spannend ist?
Ja, genau. Also ich sehe mal für Van Veen natürlich die Chance, sich da vorzuspielen. Einen Josh Rock darfst du nie unterschätzen. Der kann immer komplett befreit aufspielen, auch wenn er das in dieser Saison jetzt noch nicht so oft so hinbekommen hat. Aber da sehe ich schon die Chance für Van Veen, da durchzugehen. Und dann auch in der zweiten Runde mit Price oder Van Gerven ist da natürlich gleich ein direktes Duell da, wo er dann vielleicht noch einmal diese Chance ergreifen kann, hier ein großes Wörtchen mitzureden um die Playoffs. Ich denke, Luke Littler, das wird sein ganz klares Ziel sein, diesen Rekord zu brechen. Also so wie man ihn kennt, das ist schon in seinem Kopf irgendwo drinnen. Das wird er sich schon zum Ziel setzen, das zu schaffen. Entsprechend glaube ich auch, dass er mit dieser Motivation an diesem Abend wieder ein heißer Kandidat auch dafür ist, zu gewinnen. Wobei Johnny Clayton natürlich da als Auftakthürde sicherlich einer der, ja, vielleicht sogar der schwerstmöglichste Gegner in der Premier League aktuell dasteht. Aber ich, wie gesagt, sehe für Van Veen nächste Woche wirklich so ein bisschen fast ein Entscheidungsspiel oder ein Entscheidungsspieltag. Ja. Der muss da wirklich abliefern und versuchen, aus diesem Draw auch das Maximum herauszuholen, Finale, vielleicht sogar den Tagessieg zu holen.
Soweit die Premier League und der vergangene Spieltag aus letzter Woche in der Analyse von dir und Marcel Yildiz. Und dann bleibt uns beiden jetzt zum Ende dieser Folge gar nicht mehr so viel übrig, als noch einmal den Ausblick zu wagen auf das, was kommen wird. Kevin, wir haben Premier League Spieltag Nummer 15 in Birmingham jetzt am Donnerstag. Danach wird es auch die nächste Folge von Checkout geben als reine Patreon-Folge, die ich dann machen werde. Dort spreche ich aber nicht nur über die Premier League am Donnerstag, sondern auch über die Players Championship Turniere 15 und 16 in Leicester, die jetzt am Dienstag und Mittwoch stattfinden. Dort gibt's ja durchaus auch eine längere Absagen- und Nachrückerliste, die wir jetzt nicht komplett durchgehen müssen, aber zumindest ein, zwei Namen könnten wir uns da schon rauspicken, da sie gerade auf der Absagenseite relativ interessant sind.
Ja, denn Ricky Evans spielt nicht mit und das ist die erste Absage seit dem Tourkartengewinn im Jahr 2013. Also ein absoluter Dauerbrenner, spielt jetzt genauso wenig mit wie Scott Williams erneut nicht dabei ist, der eh aktuell außerhalb der WM-Qualifikationsplätze steht. Ich glaube, der zweithöchstplatzierte Spieler nach Raymond van Barneveld nicht dabei und ja, da werden natürlich jetzt auch böse Erinnerungen wach an die letzten Auftritte von ihm. Das sah einfach häufig auch nicht gut aus, schlägt sich mit ähnlichen Problemen rum wie Ricardo Pietrzko, um es kurz zu machen. Und ansonsten ja die üblichen Absagen natürlich. Littler, Humphreys, Price, Anderson.
Mit den Absagen der absoluten Topspieler, glaubst du, dass Michael van Gerven jetzt endlich mal einen tiefen Run startet, / einen Titel holt?
Nee, wenn du mich festnagelst, sage ich nein. Er wird auch in dieser Woche keinen Titel holen. Vielleicht ein Halbfinale dabei oder so, aber er ist einfach so inkonstant. Er wird auch wieder tolle Spiele haben, aber am Ende hat er immer so ein Off-Match dabei und das wird ihm dann auch in dieser Woche das Genick brechen, befürchte ich. Ich finde es aber gut, dass er mitspielt überhaupt. Ne? Das ist wirklich die richtige Einstellung in dieser Phase der Karriere.
Am Wochenende haben wir dann noch die ADA Tour mit den Turnieren 9 bis 12 in Australien, die Asian Tour Turniere 13 bis 16, die in der Mongolei stattfinden und die Nordic-Baltic Turniere 7 und 8 gespielt in Schweden. Und dann würde ich sagen, ist das Ende für diese Folge. Wir hören uns am Freitag mit einer Patreon-Exklusivfolge wieder. Die nächste große Folge gibt es dann für alle im Hauptfeed nächste Woche Mittwoch nach den Players Championship Turnieren 17 und 18. Also am Freitag auf Patreon. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes. Kostet 3,57 € pro Monat inklusive der Mehrwertsteuer. Kevin und ich sagen Dankeschön für eure Unterstützung und ansonsten dann nächste Woche Mittwoch wieder mit der nächsten Hauptfolge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.